Tech und Rara.
Ideen sind zur Währung geworden, und zwar zur wesentlichen Währung geworden. Und das ist so ein bisschen wie beim Goldrausch. Es gibt die, die losziehen und Gold schürfen, und es gibt die, die schwer Geld verdienen, indem sie die Schaufeln verkaufen.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Denken tut weh. Denken ist so ein Prozess, also nicht auf eine Idee zu kommen und nicht zu wissen, wie nähere ich mich ihr, und dummes Zeug zu lesen, vermeintlich dummes Zeug, sind alles Dinge, die notwendig sind, um diesen Zustand herzustellen.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts, und ich sag's jede Woche, ich sag's auch diese Woche nochmal schnell. Es ist ein Podcast, in dem ich mich mit ganz verschiedenen ExpertInnen unterhalte. Also Leute, die in ihrem jeweiligen Bereich wahnsinnig gut sind, sehr viel zu erzählen haben, und dann versuche ich sozusagen einfach deren Wissen anzuzapfen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und dann versuchen wir gemeinsam so ein bisschen rauszufinden, wie sich Technologien eigentlich in dem Bereich verhalten. Deswegen heißt der Podcast auch so, wie er heißt. Und diese Woche habe ich mich mit Professor Dr. Sabine Fischer unterhalten. Die ist Expertin und Beraterin für Ideenökonomie, macht eben Beratung, Forschung und Lehre in Berlin. Und die hat sich ganz, ganz stark mit dem Thema, was sind eigentlich Ideen, beschäftigt, und eben auch dem Thema Ideenökonomie. Und darüber haben wir gesprochen. Der Tech-Teil kommt in diesem Podcast gar nicht so stark zur Geltung, aber im Tech-Bereich sind Ideen eben auch eine Währung, und generell in der Wissensarbeitsgesellschaft oder in der heutigen digitalen Gesellschaft sind Ideen eben eine Währung, das sagt zumindest sie, und wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, was ist eigentlich eine Idee und wie kommt man an so eine Idee und was zeichnet die aus und worin unterscheiden sich gute und schlechte Ideen und wem gehören eigentlich Ideen. Also das hat total viel Spaß gemacht, weil es halt wirklich einfach so ein, ja, fast schon so ein Gedankenexperiment war. Und ich glaube, das ist eine Folge, die auch sehr, sehr viel Spaß macht zum Zuhören. Und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Bevor ich euch aber in diese Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich YellowTech. Habt ihr in der Vergangenheit schon gehört. YellowTech sorgt in diesem Podcast dafür, dass er sich so grandios anhört, wie er sich anhört. Und das Schöne ist, wir haben mit dieser Soundqualität relativ wenig Arbeit. Normalerweise ist es ja so, man hat irgendwie ein Mikrofon, man nimmt eine Spur auf und dann muss man die noch so ein bisschen nachbearbeiten, komprimieren, was auch immer. Und diesen ganzen Bums spart man sich mit dem YellowTech EXM. Das ist ein Aufnahmerekorder in Form eines Handmikrofons. Also sieht tatsächlich einfach aus wie so ein Mikrofon, was Leute auf Bühnen haben. Das Ding nimmt aber selber auf und bearbeitet eben live sozusagen selber die Spur, die Audiospur mit, sodass ich, wenn ich flüster, nicht zu leise bin und wenn ich schreie, nicht übersteuere. Ne? Also das ist eben der große Vorteil dieser Dinger, kann ich sehr empfehlen. Sind nicht ganz günstig, aber wer sozusagen wirklich in eine gute Audioqualität investieren möchte, für den sind die YellowTech EXM-Geräte, glaube ich, ja, perfekt. Und das war's mit der Werbung. Vielen Dank an YellowTech für die Unterstützung dieses Podcasts und wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Sabine Fischer oder Professor Dr. Sabine Fischer, muss man das dazu sagen? Ist das wichtig? Schon, ne?
Also Dankeschön erstmal für das herzliche Willkommen. Hallo Moritz, und nee, das ist nicht wichtig. Das ist in meinem Leben extrem interessant. Vielleicht direkt zum Beginn eine kurze Story. Meine Professur ist eine Honorarprofessur, mhm, und die bekam ich just an dem Tag verliehen, an dem ich auch meine Promotionsurkunde bekam. Ach. Das heißt, auf einen Schlag war ich Professor Doktor, und ich habe das bis heute sehr vermisst, dass nie jemand Frau Dr. Fischer sagt, weil das ist so auf eine Art noch verdienter als die Professorin, die ist auch verdient, aber wie auch immer. Nein, es sagt keiner außer Ärzten.
Okay, denen ist das wichtig, ne?
Ärzten ist das immer wichtig.
Ja, ja, stimmt. Aber da hat ja das Doktor auch noch mal ein bisschen eine andere, habe ich eigentlich das Gefühl, da ist das mal noch ein bisschen auf eine andere Art wichtig, ne? Also ich weiß gar nicht, warum das bei Ärzten so ist, aber.
Ich weiß auch nicht. Das ist, glaube ich, also es gibt so eine ganz eigenartige Art von Autoritätshörigkeit. Mhm. Jetzt bringen mich meine Ärzte um beim nächsten Besuch, wenn ich so etwas sage. Und es ist immer auch sofort die Frage, sind sie vom Fach? Mhm. Und ich traue mich nie zu lügen und Ja zu sagen, damit sie nervös werden, weil ja, es fällt ja sofort auf.
Das ist ja eigentlich mal geil zu sagen, ja. Ja, doch, also so ein Doktortitel, ich kann mir vorstellen, ist schon ganz schön, den in der Tasche zu haben.
Oder? Ja, also es gab einen wirklich, also ja, das ist schön. Das ist schön, weil man lange dran gearbeitet hat. Ich habe das irgendwie verhältnismäßig spät gemacht. Und es mir geleistet, 3 Jahre lang Zeit zu investieren, diese Doktorarbeit zu schreiben und zu forschen. Und es war wirklich ganz großartig. Und ich weiß, als ich dann fertig war, hat eine Freundin aus Köln, auch Professor Doktor, sie schrieb dann nur Willkommen im Club.
Cool.
Und das hatte sowas in dem Moment, das war ein kurzer Moment von von wirklich so einem Stolz erfüllt sein.
Ja, das kann ich verstehen.
Das andere ist halt, es war viel Arbeit. Und von daher ist es dann auch ein gerechter Lohn.
Ja, so. Absolut, finde ich auch. In was hast du promoviert?
Also das Thema meiner Arbeit war im weitesten Sinne die Frage, was ist eine Idee?
Gute Überleitung.
Und danach, wenn ich das weiß, was kann ich mit diesem Wissen anfangen?
Ja.
Und promoviert habe ich an der Viadrina Frankfurt oder bei einem Linguisten, der aber im Grunde genommen selber so ein Tausendsasser ist und sehr breit aufgestellt. Also es war nicht in erster Linie eine sprachwissenschaftliche Arbeit, aber auch.
Ja, spannend. Also ich meine, das gute Überleitung, habe ich ein bisschen drauf geschielt, dass das passiert.
Gute Frage.
Ja, sehr gut. Weil das ist ja auch das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Was ist eine Idee? Weil damit beschäftigst du dich ja schon sehr lange und auch sehr viel und ich finde das sehr spannend. Wir haben ja auch schon so ein bisschen telefoniert vorher und auch schon mal so ein bisschen geredet und dann habe ich so angefangen zu lesen, was du so geschrieben hast, mich damit so ein bisschen beschäftigt und was ich an dem Thema sehr schön finde, es ist ja wirklich so eine Mischung aus irgendwo wirtschaftlichen Themen, aber halt auch, es hat ja schon fast was sehr Philosophisches und eben so Linguistik. Man könnte ja auch dann schon was wieder so neurowissenschaftlich daran gehen. Das ist ja super breit aufgestellt, diese Fragestellung. Und deswegen frage ich einfach, was ist denn eigentlich eine Idee?
Also eine Idee ist sicherlich einmal ein Mysterium, weil, also das muss ich immer sofort klären, ich weiß nicht, wie man auf eine gute Idee kommt, wüsste ich es, wäre die Welt eine andere und ich wäre Göttin. Deswegen ist es ein Mysterium. Irgendetwas passiert in unseren Köpfen und auf einmal kommt dieser Heureka-Moment, dieser Moment des, ich hab's.
Ja.
Und unbenommen, das wird auch so bleiben und es ist gut so, dass es so bleibt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe mir Hunderte, Tausende, Abertausende, würde ich sagen, Ideen angeschaut und versucht rauszukriegen, gibt es eine DNA von Idee? Also gibt es so eine Bausubstanz, die jeder Idee zugrunde liegt? Und ich sage ja, bis man mir das Gegenteil beweist. Und meine Forschung hat eben ergeben, es gibt ein sehr einfaches Prinzip. Also die einfachen Dinge, zum guten Schluss ist es toll, wenn es einfach ist. Jede Idee besteht aus drei Entitäten. Entitäten sind jetzt, sagen wir mal, gedankliche Konstrukte.
Ja.
Also keine Sachen. Das eine ist, jede Idee ist bedingt. Also jede Idee ist veranlasst. Es gibt keine Idee ohne Grund.
Ja, stimmt. Man sagt nicht einfach aus dem Nichts heraus, ich habe eine Idee für irgendwas, sondern es gibt immer irgendwas, was...
Genau, und deswegen ist dieser Grund immer Teil der Idee.
Okay.
Also auch, um eine Idee zu verstehen.
Ja.
Das ist ja ein ganz großer Moment irgendwie. Wir reden ganz viel über Ideen und haben oftmals das Problem, dass wir gar nicht verstehen, was der andere sagt. Dann ist die Idee schlecht erklärt oder es ist keine Idee. So, und um das rauszukriegen, kann man eben an diesen drei Entitäten arbeiten. Also das eine, wie gesagt, es gibt immer einen Grund, es gibt immer eine Veranlassung. Sich nochmal zu überlegen, was war eigentlich der Grund? Muss nicht unbedingt ein Problem sein, kann eine Herausforderung sein, wie auch immer. Es gibt immer so etwas wie eine Lösung. Das, was wir jetzt vielleicht im Kern als Wesen der Idee bezeichnen. Ich hab's. So machen wir's.
Ja.
So machen wir es. Wenn es alleine dasteht, ist eben keine Idee, sondern nur, wenn ich weiß, warum wir es so machen. Und dann gibt es noch die dritte Entität und das ist die Bedeutung dessen. Also, ich habe einen guten Grund, dass mir was einfallen muss. Es ist mir eingefallen und erst wenn der Wert, wenn ich sagen kann, warum ist das, was mir eingefallen ist, so großartig. Warum löst das mein Problem? Warum ist das die Antwort auf diese Herausforderung?
Okay.
Warum macht dieser Wert, schafft es den Grund, aus dem ich überhaupt erstmal angefangen habe, im Grunde genommen zu beseitigen?
Okay.
Das sind die drei Entitäten, die jeder Idee zugrunde liegen.
Wir können das ja mal an einem ganz banalen Beispiel, was glaube ich jeder noch aus seiner Schulzeit kennt, mal festmachen. Matheaufgabe. Da wäre ja der Grund, dass es irgendwo eine Aufgabe gibt, die es zu lösen gilt. Und dann wäre der, was war das zweite, der dieses, so machen wir es?
Die
also
Lösung?
Die Lösung wäre dann, also man kommt dann auf die Lösung, also man sagt, ah, okay, das ist jetzt der Rechenweg, den ich benutzen muss, ah, oder so löse ich das Ganze? Und die Bedeutung wäre in dem Fall dann praktisch, diese Idee ist bedeutsam, weil sie mir hilft, eine Aufgabe zu lösen? Oder wie? Den Teil habe ich noch nicht so ganz.
Also, ja. Nein, also die Matheaufgabe ist im Grunde genommen, ich brauche, um eine Matheaufgabe zu lösen, nicht grundsätzlich eine Idee. Sondern das Problem einer Mathematikaufgabe ist maximal die, dass ich nicht weiß, wie die Formel funktioniert.
So. Ja, kann man jetzt überstreiten, aber ja.
Also, ja. Also wenn ich jetzt 1 plus 1 gleich 2, ja. Wenn ich gar nicht weiß, was 1 ist, muss es mir jemand erklären.
Okay.
Ne? Ja. Dann habe ich eine Idee davon. Ich spiele jetzt mit dem Begriff natürlich, ja. was diese Aufgabe ist. Also eine Mathematikaufgabe folgt mathematischen Regeln. Wenn ich diese Regeln lerne, kann ich die Aufgabe lösen. Die Idee steckt dann in der Mathematik erst. Wenn ich ein Problem erkenne und nicht weiß, wie ich es lösen kann, dann brauche ich sozusagen einen Lösungsweg. Also das 1 plus 1 gleich 2. 2 ist nicht die genau. Idee.
Ich meinte aber auch den Lösungsweg. Also welches Verfahren kann ich zum Beispiel benutzen, um das jetzt zu lösen? Oder?
Genau. Und ja. Auf dieses, wenn es diese Verfahren schon gibt, dann kann ich es mir erklären lassen. Dann muss ich sie ja nicht selber neu erfinden. Es gibt genügend Leute, die erfinden auch zum 15. Mal das Rad. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Also ein bisschen Recherche würde helfen, zu sehen, das gibt's schon.
Ja.
Ein Mathematiker oder Mathematikerin ist natürlich immer dann, hat Ideen, wenn dieser Lösungsweg noch nicht bekannt ist.
Ja, okay.
Also ich meine große Beispiele, Einstein E gleich MC Quadrat. Also ja. Wir wissen jetzt nicht genau, wie er und was genau passiert ist in seinem Kopf, aber irgendwann gab es dieses, ich nenne es mal Synapsenflackern. Und aus ganz, ganz viel Problemüberlegungen ist irgendetwas in seinem Kopf irgendwann entstanden, haben Dinge zusammengefunden.
Ja.
Die Lösung mit ja. sich brachten. Und der Wert ist natürlich in dem Moment nicht, dass ich die Aufgabe gelöst habe, sondern der Wert wäre für einen Mathematiker, den Lösungsweg beschreiben zu können, damit andere ihn verwerten und verwenden können. Damit diese Formel oder dieser Lösungsweg Einzug hält in die nächsten großen Schritte der Mathematik.
Okay, ja, das war, glaube ich, gut, dass wir das nochmal an so einem handfesten Beispiel gemacht haben. Das hat jetzt in meinem Kopf auch nochmal so ein paar Sachen aufgeräumt. Ich fand das jetzt gerade ganz spannend mit diesem Synapsenflackern, weil, also könnte man Ideen als mentalen Prozess beschreiben? Oder ist das, oder als Ergebnis eines mentalen Prozesses? Also ist es etwas, was rein im Gehirn einfach passiert?
Also ich glaube, mentaler Begriff ist in jedem Fall der bessere Begriff als zu sagen, es ist ein rein kognitiver Akt. Das ist ja das Spannende, dass wir es nicht genau wissen. Was ich glaube, was die Forschung oder ich denke, was auch meine Forschung mittlerweile ergeben hat, ist, also ich mache es mal an einem einfachen Beispiel. Wenn ich Gemüsesuppe kochen will, reicht es nicht, wenn ich nur Möhren habe. Daraus wird eine Möhrensuppe, aber nie eine Gemüsesuppe. Also das heißt, ich muss meinen Kopf vollladen. Ich muss, je mehr ich Potenzial mitbringe, umso mehr habe ich die Chance, dass sich 2, 3 oder 5 Dinge zusammenfinden, die auf einmal diesen Moment der ich hab's ergibt, also die eine Idee ergeben. Das heißt, also es ist ein mentaler Prozess, es ist ein Gehirnprozess, der aber sicherlich getriggert werden kann durch Gefühle, durch unsere Sinne.
Ja.
Aber also es ist kein rein kognitiver Prozess, weil ich kann über reines logisches Nachdenken. Kann man sicherlich Ideen entwickeln, aber ich weiß nicht, ob. Also man überrascht sich ja mit der eigenen Idee.
Ja, genau. Ne?
Und also, das Überraschende kann ich rein mit Nachdenken nicht herstellen, weil das, was ich denke, denke ich dann ja schon.
Ja.
Und deswegen ist es nicht mehr überraschend.
Ja. Ja, ich habe da jetzt auch gerade wieder an dieses Mathematikbeispiel gedacht, weil wenn jetzt jemand eine Formel entwickelt zum Beispiel, dann lässt sich ja rückwirkend, das schreibst du auch in deinen Thesen zur Idee, lässt sich ja rückwirkend ziemlich klar diese Formel logisch wieder herleiten. Ne? Also folgt ja ganz klar einen logischen Ring und trotzdem ist natürlich in dem Moment, wo man drauf kommt, ist ja nicht so, dass man sich jetzt Schritt für Schritt über einen logischen Schritt zum nächsten dahin denkt, sondern unser Gehirn macht dann was wir, glaube ich, selber gar nicht ganz verstehen und auf einmal sind wir dann da und dann können wir auch nachvollziehen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder auch wie es entstanden ist oder die Richtigkeit einer Idee, könnte man jetzt auch mal drüber reden, ob es die überhaupt gibt, aber überprüfen. Aber das schreibst du ja auch, also man kann eine Idee immer rückwärts erklären, aber man kann diese Kausalkette niemals so aufbauen, dass sie einen zur Idee führt.
Ja. Das denke ich, ist tatsächlich so, weil, wie gesagt, das ist ein es wäre jetzt ein logischer Widerspruch, weil eine Idee für uns selber ein überraschendes Momentum ist. Mhm. Und das findet statt, indem überraschend etwas im Kopf passiert.
Ja.
Und zwar etwas, was ich nicht gerade kognitiv herleite oder intellektuell gedanklich herbeiführe und denke. Mhm. Und das macht ja auch so einen Spaß. Mhm. Ich meine, deswegen macht einem ja selber auch die eigene Idee so einen Spaß.
Ja.
Weil sie einen erwischt.
Ja, das ist ein gutes Gefühl. Also es fühlt sich einfach gut an, ja. Ja, das finde ich super spannend. Also weil diese Frage mit dem, also ich habe mich da so mit beschäftigt und dann kann man ja auch so ein bisschen anfangen darüber nachzudenken, wenn jetzt jemand eine Idee hat. Und Ideen entstehen ja oft auch zum Beispiel in Gesprächen mit anderen. Dann hat einer die Idee. Wem gehört die Idee eigentlich? Ist die Idee vorher schon da, also in dem Moment, dass es sie schon gibt und ich finde sie nur oder entwickelt sie sich komplett allein aus mir heraus und dann bin ich irgendwann in meiner Recherche auch voll in diese Richtung, wie viel freier Wille steckt da eigentlich drin? Ist das irgendwie so deterministisch vorherbestimmt? Und ich habe jetzt gerade den Gedanken gehabt, also Menschen, oder das ist ja so ein bisschen so auch so eine Strömung, die ich jetzt so aus meiner Brille so wahrnehme, ist ja schon diese Forschung, dass wir als Menschen letzten Endes jeden physikalischen Prozess irgendwo verstehen können. Ich meine, Gehirnprozesse sind ja, wenn man es weit runterbricht, auch nichts anderes als, also wäre jetzt die Frage, ob sie das sind, ne? Und wenn wir das könnten, also wenn wir jeden Zustand des Universums in irgendeiner Art und Weise messen und verstehen könnten, dann müssten wir ja, oder könnte man ja argumentieren, dass wir dann in der Lage wären, auch jede Idee vorherzusehen, weil wir eben diese Kausalketten dann doch wieder bilden können. Also ist es so, dass wir diese Kausalketten nicht bilden können, weil es sie nicht gibt? Oder ist es so, dass wir diese Kausalketten, die uns zu einer Idee führen, nicht bilden können, weil unser Gehirn dafür nicht gemacht ist? Anders gefragt, wenn wir das könnten, gäbe es dann noch Ideen?
Nee, dann wäre alles gesagt.
Ja.
Es gibt ja, jetzt fällt mir gerade der Autor nicht ein, dieses wunderbare Buch, Die unendliche Bibliothek. Ich komme nachher auch auf den Autor, ein Südamerikaner. Ich habe es gerade nicht parat.
Ja.
Und es gibt, da geht's, also es ist ein sehr schönes Bild dafür. Da geht es genau darum, dass im Grunde genommen alles, was ist, können wir in Daten übersetzen. Das heißt, die unendliche Bibliothek würde besagen, wenn wir uns darauf einigen, jedes Buch hat 100 Seiten, jede Seite hat 40 Zeilen, jede Zeile hat 70 Buchstaben und das in jeder Sprache der Welt, dann würden wir mit Sicherheit alle Bücher, die es gibt, alle Texte, die je geschrieben wurden, egal was, und wenn es eine SMS ist, würden sich in dieser unendlichen Bibliothek genauso wiederfinden wie viel, viel mehr Unsinn.
Ja.
Ja, buntes Gewürfel von Buchstaben.
Ja.
Und das ist im Grunde genommen ja schon eine Antwort darauf. Also wenn wir alles systematisch abbilden können, ist auch alles vorhanden. Der Witz ist aber, wer findet mir denn den Text?
Ja, das sind dann wieder diese, das ist ja dann das Mysterium praktisch.
Ja, also und das ist ja auch ein Wahnsinn. Das ist ja eine Größenordnung, die ja unvorstellbar ist. Also diese unendliche Bibliothek würde ja keine Ahnung, wie viel Raum im All erfordern, wenn wir es jetzt mal auf Papier denken. Ja, um so ein bisschen menschlich zu bleiben, in Daten können wir die Größe ja nicht abschätzen. Es wäre ja unendlich viel.
Ja.
Also es würde sich alles über so ein, also wir haben gelernt, ein System zu denken durch Nullen und Einsen. Das ist ja noch ganz witzig. Ne? Es braucht nur eine Null und eine Eins, um im Grunde genommen alles über Daten abzubilden. Das haben wir jetzt gesehen, das kann man versuchen zu verstehen. Und vielleicht können sich daraus noch neue Ideen entwickeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen auch alles wissen. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke des endgültigen Universalgenies. Aber das endgültige Universalgenie hätte dann ja eben 99,999% mehr Müll im Kopf als diesen 1% des Sinnvollen oder Geistreichen oder Stimmigen.
Also das hieße ja, also glaubst du denn, dass das so ist überhaupt? Also das ist sozusagen eigentlich alles schon in so einer hypothetischen, unendlichen Bibliothek gibt und wir entdecken daraus immer wieder Dinge? Oder ist es so, dass wir eigentlich ja sehr frei sind in dem, was wir denken und in dem, was wir erforschen und dass das eben noch nicht vorherbestimmt ist? Also wo würdest du da auch das, was du jetzt erforscht hast, was du gedacht hast, sozusagen verorten?
Na, ich glaube, alleine die Idee, dass man alles abbilden könnte über Nullen und Einsen, heißt im Grunde genommen gar nichts. Also ich könnte jetzt daraus eine Religion basteln und sagen, oder dann gäbe es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt sagen, nur weil ich alles abbilden kann, ist auch alles vorbestimmt und deswegen bin ich ein vorbestimmtes Irgendetwas in diesem Universum. Glaube ich jetzt mal nicht. Also dafür macht mir mein Leben zu viel Spaß. Und ich glaube auch so an die Freiheit des Willens. Und ich glaube auch, ich kann mich nachher noch entscheiden, ob ich welche Strecke ich mit dem Rad wieder nach Hause fahre. Also das ist jetzt ein bisschen banal, aber das ist, also nur weil ich alles abbilden kann, möchte ich sagen, heißt es noch lange nicht, dass es deswegen auch vorherbestimmt ist. Sondern das ist ja, ich fische in diesem Topf. Und wir alle fischen.
Okay, aber das ist das Bild, verstehe ich. Das war genau die Frage sozusagen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das heißt, im Grunde könnte man jetzt ja sagen, Ideen sind, ja, ich mach's jetzt mal ein bisschen pathetisch, so ein kosmisches Zusammenspiel von ganz bestimmten Faktoren, die dann bei uns im Kopf irgendwas auslösen. Und wir kommen zu diesen Ideen. Aber die Ideen an sich, das Potenzial dafür ist schon da und wir finden das praktisch.
So würde ich es, glaube ich, verstehen. Ich meine, das ist ein riesengroßer Gedanke, zu sagen, alles ist schon vorhanden. Aber ich glaube, das macht ja nichts.
Nee, absolut.
Ja? Also dass das schon alles vorhanden ist, sondern es ist ja tatsächlich so, wir sitzen zusammen und überlegen, ob wir vielleicht Spaß haben, gemeinsam das nächste große Ding zu planen und kommen auf irgendein Thema und fangen an rumzuhirnen und irgendwann kommen uns gute Ideen, die wir vielleicht am nächsten Tag albern finden oder auch nicht. Und oder wir bleiben dabei und denken daran weiter. Und wenn man das aufgreift, du hattest eben gefragt, also kam dir der Gedanke, wem gehören Ideen, wenn wir zusammensitzen und auf einmal poppt sowas auf.
Ja.
Und das sind ja genau diese Momente, die Ideen so spannend machen. Die Frage hat eigentlich, wenn ich jetzt mal das so ein bisschen tough sage, keine Relevanz. Weil wenn wir zusammensitzen und es ploppen so Ideen auf, dann, wenn da ein, zwei richtig gute dabei sind und man befragt uns getrennt voneinander am nächsten Tag, wer hatte die Idee, würden wir beide mit Sicherheit sagen, ich. Also nicht ich, Sabine, sondern du sagst ich und ich sag ich. Weil man sie sofort adaptiert hat, weil sie verständlich war, weil sie im eigenen Kopf was auslöst. Wir haben vielleicht unterschiedliche Bilder von dieser Idee im Kopf. Und wenn wir getrennt voneinander die Idee umsetzen würden, würde möglicherweise auch etwas ganz Unterschiedliches rauskommen oder auch nur leicht Unterschiedliches rauskommen. Was ich damit sagen will, ist, eine Idee braucht so etwas, in der Biologie würde man sagen, wie ein Wirt.
Ah, sehr gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also, sehr perfekt, ja.
Und der Wirt oder die Wirtin ist, ist so eine Trägermaterie. Und wenn eine Idee in mir ruht oder in mir reift, sagen wir es mal so, dann bin ich Wirtin und in mir entsteht die Idee und sie wird immer größer. Das sind auch Momente, in denen man, glaube ich, eine Idee kaum übereignen kann. Du würdest etwas anderes daraus machen oder am nächsten Tag ist deine Leidenschaft dafür schon wieder hinfällig geworden. Ich bin aber überzeugt davon. Ich kann es vielleicht noch nicht ausdrücken, was ich so überzeugend finde. Aber ich merke, irgendetwas in mir gärt. Und das ist das, was Ideen brauchen. Jemanden, also diesen Begriff des Wirts, der Wirtin, den finde ich dafür ganz schön. Jemand, wo in dem eine Idee reifen kann. Und reifen heißt in dem Moment, jetzt sind wir wie in so einem Prozess von Ideen. Ich kann sagen, ich habe noch keine Idee. Ich kann sagen, ich habe gerade mal so eine Idee. Ich kann sagen, ich arbeite seit Monaten an einer Idee. Ich nenne es immer Idee. Oder ich kann da stehen und sagen, guck mal da hinten, was für eine großartige Idee. Dann ist irgendwann etwas fertig. Das heißt, als Wirtin trage ich jede Phase der Idee in mir. Und es ist ganz schwierig, einen Zeitpunkt zu finden, zum Beispiel, wo ich eine Idee übereignen kann.
Also mit übereignen meinst du, an jemand anders weiterzugeben, der das dann umsetzt für mich zum Beispiel?
Deswegen sind diese diese Innovation Labs, auch so ganz schwerfällige und schwierige Konstrukte, wenn Unternehmen haben vor 10 Jahren ging das, diese Welle wurde so losgetreten, Innovation Labs zu gründen. Das war die Hoffnung, wir kaufen uns ein paar junge Leute ein, die haben die großen Ideen. Also das steckt, also diese, meine Sätze, die ich jetzt sage, stecken alle voller Vorurteile.
Ja.
Wir kaufen uns junge Leute an, die haben dann die großartigen Ideen und die überführen wir dann zurück ins Unternehmen und dann machen die uns reich und noch schöner und besser.
Da sind ja mindestens 2 Stolpersteine drin, ne? Also erstmal die Garantie, dass sie Ideen haben und dann dieses Überführen. Wenn ich jetzt dir zugehört habe, würde ich das schon mal schwierig finden.
Genau. Genau. Ja. Und das ist so, also wir alle können Ideen haben. Also nur weil jemand jung ist, sind die Ideen nicht gescheitert. Ich glaube, die Mischung macht's. Mhm. Pack lieber irgendwie Leute allen Alters, aller Couleur, also ein großes, diffuses Durcheinander zusammen. Mhm. Da passiert sicherlich mehr, als wenn ich jetzt, aber wie dem auch sei, nur diesen oder jenen nehme. Experten sind auch nicht unbedingt die Trägermaterie für die besten Ideen. Experten müssen unterbrochen werden durch Nicht-Experten, oder?
Okay, also um mal ganz kurz einmal so einen Zwischenstand zu machen. Also in meinem Verständnis sind Ideen gerade erstmal mentale Prozesse, Dinge, die wir entdecken, die wir finden. Mhm. Und diese Ideen, die reifen, also die kann man jetzt auch nicht eindeutig einer Person zuordnen, sondern die entstehen zwischen Personen, manchmal auch alleine. Dann aber ist ja auch mal die Frage, wie viel von außen steckt da wieder drin. Und die brauchen dann einen Wirt, der diese Idee dann mit seinen eigenen Prägungen, mit seinen eigenen Gedankenströmen und was auch immer so ein bisschen versieht. Das Ganze wächst, kann man schwer übereignen. Und dann hast du gerade gesprochen von dem Thema Expertentum, gute und schlechte Ideen. Da würde ich gerne nochmal so ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Und zwar, erstmal wäre die Frage, was ist eigentlich eine gute Idee und was ist eine schlechte Idee? Das sind jetzt ja erstmal sehr schwammige Begriffe. Also was für den einen eine gute Idee ist, kann für den anderen ja eine total schlechte Idee sein und andersrum. Gibt es schlechte Ideen?
Also es gibt jetzt viele Definitionen oder viele Perspektiven auf die Begriffe gute und schlechte Idee. Es gibt einmal die Perspektive, wir denken beide über irgendetwas nach, über irgendein Ziel, was wir erreichen wollen, und du findest meine Idee schlecht, weil sie für dich nicht stimmig ist, weil du Dinge nicht mitbringen kannst in diese Idee. Mhm. Also wenn es jetzt darum ginge, wir suchen eine Idee, wie wir am schnellsten auf den Berg kommen, und du bist weitaus sportlicher als ich, dann ist deine Idee, ich renne einfach hoch, für mich nicht besonders toll. Das ist dann eine schlechte Idee. Mhm. Das heißt, in dem Moment gucke ich ja, wir haben das gleiche Problem, wir wollen auf den Berg. Deine Lösung ist aber, hat für mich keinen Wert, weil ich kann diese Lösung nicht erfüllen. So, dann haben wir schon wieder so eine Logik hergestellt. Es gibt eine andere Perspektive auf gute und schlechte Ideen. Ideen sind Kinder ihrer Zeit. Und eine Idee, also ich bin jetzt mal sehr plakativ, Ideen, die im deutschen Faschismus entstanden sind, waren zu ihrer Zeit für die Faschisten gute Ideen. Für keinen sonst. Und heute schon gar nicht mehr. Und also das ist auch eine Perspektive auf gute und schlechte Ideen. Dass, ich habe jetzt extra dieses krasse Beispiel gemacht.
Das macht es sehr gut deutlich, ja.
Man versteht, es kann auch sein, dass meine Idee von gestern heute nicht mehr gut ist.
Okay,
sondern die Idee ist zeitgebunden, jetzt für diesen Moment oder für diese Zeit. Sie kann auch wirklich eine lange Dauer haben, Lebensdauer haben. Mhm. Also es gibt ja die großen Ideen der Menschheit. Die Erfindung des Rades ist bis heute eine der großen Ideen der Menschheit. Jetzt stehen wir nicht vor jedem Auto und rufen, oh, ein Rad! Und sind völlig begeistert, aber wir begreifen, warum, also wenn man darüber nachdenkt, begreifen wir, warum es eine der großen Ideen war.
Ja.
Also.
Okay, das heißt, also eigentlich kann man sagen, es gibt subjektiv gesehen erstmal keine schlechten Ideen, weil jeder, der eine Idee hat, und es findet sich eigentlich für jede Idee immer jemanden, der von ihr überzeugt ist und für den es eine gute Idee ist. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Satz, das ist ein Satz aus der Psychologie, jeder hat in seinem Glaubenssystem recht. So, das ist ja auch so ein bisschen so, für einen subjektiv machen die Dinge oft sehr viel Sinn, das heißt aber nicht, dass sich das auf andere übertragen lässt. Und wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dass gute Ideen sich eigentlich im Laufe der Zeit immer wieder bewähren müssen, damit es so kollektiv gesehen gute Ideen sind. Also dass man nie sagen kann, diese Idee ist jetzt für immer gut, aber sie muss es immer wieder beweisen. Also um das beim Faschismus zu bleiben, das waren für Faschisten damals wohl irgendwie gute Ideen, und über die Zeit hat sich aber dann doch recht klar gezeigt, waren keine guten Ideen. Kann man das so sagen?
das kann man sicherlich auf so in Augenschein nehmen, auf jeden Fall. Mhm. Man muss sich eben angucken, wir hatten eben das Beispiel mit dem Rad. Also die Idee des Rades ist ja nicht das Auto und ist auch nicht, also das erste Rad, was man gefunden hat, was die Idee implizierte, war eine Töpferscheibe. Es kann aber sein, dass es andere bewegliche Radformen gab, die man noch nicht gefunden hat. Also jetzt greifen wir mal auf die Töpferscheibe zurück. Das heißt, das Rad hat ja eine gewisse Funktion. Das Rad ist nicht Auto, das ist auch nicht das Rädchen in einer mechanischen Uhr und es ist auch nicht nur die Töpferscheibe, es findet überall statt. Unsere Welt wäre nicht die, die sie ist, ohne das Rad. Und das heißt, die Idee des Rades muss man jetzt erstmal beschreiben lernen. Was ist denn überhaupt die Idee dahinter? Und die ist ja vielfältig und groß.
Ist gar nicht so einfach, ja.
Und es hat sich entwickelt, natürlich. Und jede Idee, also wenn ich sage, eine Idee ist ein Kind ihrer Zeit, jede Innovation, sagen wir es mal so, sehr plakativ aus der Ökonomie betrachtet. Alles, was heute eine Innovation ist, wo wir sagen, wow, muss ich auf ihren Innovationscharakter, auf ihren Ideencharakter permanent überprüfen, weil das Problem, was ich beispielsweise heute durch eine Innovation gelöst habe, das Problem gibt es vielleicht morgen gar nicht mehr. Das Problem hat sich erledigt, dann hat sich auch die Innovation erledigt. Und das ist etwas, woran man arbeiten muss. Okay. Ein einfaches Beispiel, also ein schönes Beispiel ist von mir aus immer solche Talentshows. Ich weiß jetzt nicht, wann die erste in Deutschland auf den Markt kam, 15 Jahre mag es her sein. Diese Talentshows haben sich ja extrem verändert im Laufe der Zeit. Aus einer Talentshow wurde ja unter gewissen Sendern Shows, wo Menschen gedisst wurden, wo Menschen vorgeführt wurden, weil es lustiger war, als ihre Talente zu entdecken. Was einen anderen Sender irgendwann dazu brachte, das Konzept der Talentshow wieder aufzugreifen, zu sagen, und genau das bedienen wir. Wir bedienen die Idee da drin. Nämlich, es ist egal, wie jemand aussieht, wir drehen unsere Juroren rum und die bewerten nur das Talent.
Ja.
Ja, und das, so kann man ja auch mit Ideen umgehen. Ich ergreife eine Idee auf, die jemand mal hatte und die er vernachlässigt hat. Ja, die er konzeptionell weiterentwickelt hat in eine Richtung, die irgendwann wirklich ausgetrocknet war. Und ich greife aber den Gedanken wieder auf und mache daraus wieder die Idee.
Kann man dabei, also wo du sagst, ne, wenn das Problem, was eine Idee gelöst hat, wenn das verschwindet, da wären wir doch eigentlich wieder bei diesen drei Entitäten. Also wenn der Grund wegfällt, dann ist die Idee eigentlich hinfällig.
Ja, oder wenn sich der Grund verändert.
Ja.
Ich löse heute ein Problem, super. Morgen hat sich das Problem schon verändert, weil andere Menschen damit umgehen, weil irgendetwas passiert ist in der Welt, weil es gibt hunderte Gründe.
Ist es dann ein bekanntes Phänomen, dass dann Leute praktisch Ideen für, also versuchen, die Idee, die ein Problem gelöst hat, auf ein anderes Problem zu übertragen? Ist das so ein, also könnte ich mir vorstellen, dass Menschen dazu neigen, genau das immer wieder zu versuchen? Das haben wir bei der Sache schon so gemacht, also machen wir es jetzt bei der auch.
Das ist auf jeden Fall so. Also das ist ja auch allzu menschlich. Also jetzt sind wir im Bereich der Erfahrung. Wir machen mit einer Idee, mit einer guten Lösung, die uns eingefallen ist, die Erfahrung, wow, das klappt wunderbar und das können wir anwenden. Erfahrung ist immer dann gut. Erfahrung bedeutet, ich reflektiere, was ich getan habe und kann sagen, warum es gut ist. Wenn ich das nicht mehr mache, rutsche ich in die Welt der Gewohnheiten. Eine Gewohnheit ist, das war schon immer so. Also wenn man in Unternehmen geht und sagt, wir wollen hier was verändern, nee, bei uns geht es nicht. Also bei uns ist es so und so, das war schon immer so. Das ist immer der Punkt, wo man sagen soll, ja, deswegen müssen wir mal drüber nachdenken.
Ja, ne? Genau.
Was immer schon muss ja nicht, weil immer schon auch deswegen einen guten Grund haben.
Ja.
Und das ist so spannend, sich anzugucken, ist denn so eine Gewohnheit, hat die noch eine Rechtfertigung? Wir brauchen kognitiv betrachtet oder auch neurowissenschaftlich betrachtet, wir brauchen Gewohnheiten fürs Überleben.
Ja, wollte ich gerade sagen, wenn ich jedes Mal drüber nachdenke, ob ich jetzt morgens wieder essen sollte, dann wird's immer, also da habe ich immer ein wenig Zeit.
Absolut,
am Tag.
Absolut. Also es ist Teil unseres Lebens und auch Sprache ist eine Gewohnheit. Wir erlernen Dinge. Das ist irgendwie keine Frage. Wir können nicht alles permanent hinterfragen.
Ja.
Aber sich bei seinen eigenen Gewohnheiten zu beobachten und daraus zum Beispiel Potenzial zu ziehen und zu sagen, warum mache ich das immer so? Könnte ich das anders machen? Da liegt eine Welt von Ideen.
Ja, Und ich meine, also was ich daran auch immer spannend finde, ist, wenn man sich genau diese Frage stellt, warum mache ich das eigentlich so, könnte oder sollte ich das anders machen, kann es ja auch passieren, dass man auf den Gedanken kommt, nee, ist schon genau richtig, dass ich das so mache. Und es kann aber auch passieren, dass man sagt, nee, sollte ich ganz anders machen. Ja, das stimmt. Ich habe noch so einen Punkt, der mir gerade noch so eingefallen ist, da hast du schon über Experten, du hast es so angerissen. Also wenn man jetzt über das Thema Ideen und auch Kreativität, das hängt ja irgendwie so ein bisschen zusammen. Mhm. Also das können wir auch vielleicht nochmal kurz reingehen, was das bedeutet. Aber du hast gesagt, Experten müssen manchmal so ein bisschen unterbrochen werden. Kann man sagen, dass Ideen da entstehen, wo wir sozusagen eben auf unsicheres Terrain gehen, wo wir in Bereiche gehen, die wir vorher nicht, also vielleicht auch das Thema dann Gewohnheiten durchbrechen, oder? Ist es genau, also entstehen Ideen nur da oder entstehen Ideen auch im Bekannten, in dem, was ich schon kenne? Oder ist es immer was, wo ich in neue Gefilde vordringe?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass Irritationen, ich würde es mal Irritationen nennen. Mhm. Also die Irritation oder die des, sagen wir mal, denkenden, bewussten Wachzustandes, das versucht man ja auch mit Kreativtechniken. Mhm. Kreativtechniken sind keine Garantien für Ideen. Mhm. Ob die jetzt nun Design-Thinking-Prozesse heißen und ewig lang sind oder ob es irgendwie de bono Sex-Denkhüte sind oder was auch immer ich mache. Was diese Techniken oder Methoden, nennt man es, sind es wissenschaftlich betrachtet nicht unbedingt oder nicht alle. Wenn ich die anwende, dann versuche ich, diese Irritation herzustellen. Mhm. Eine Irritation, die mich aus meinem klaren, normalen, folgerichtig, logischen Denken vielleicht so ein bisschen rausholt. Mhm. Das passiert auch, wenn ich im Bett liege, kurz vorm Einschlafen. Mhm. Ja, also dann driftet, das kennen wir alle, wir driften dann so ein bisschen in so eine Zwischenwelt ab. Ja, kenn ich. Das Drama ist immer...
Vorgestern Mittag erst gehabt.
Ja. Ja, dass man in solchen Situationen großartige, glaubt man auch manchmal nur, aber egal, Ideen hat und die sind dann verloren, weil man sie nicht aufschreibt. Mhm. Es gibt eine wunderschöne Biografie über Billy Wilder. Da ist die Geschichte drin, dass er genau über dieses Phänomen spricht und abends im Bett liegt und die Idee für einen neuen Plot hatte, für einen neuen Film. Mhm. Und hat es geschafft, aufzustehen, und das wird ganz wunderbar beschrieben, und sich zum Schreibtisch zu schleppen und es aufzuschreiben, weil er genau wusste, das ist weg, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe. Mhm. Und schrieb das auf in ein paar Stichworten, legt sich hin, freut sich am nächsten Morgen beim Aufwachen, erinnernd, ich habe es aufgeschrieben, geht zum Schreibtisch. Ja. Und da hatte er aufgeschrieben, Boy Meets Girl. Das ist auch so ein Phänomen bei diesen Ideen dann. Er hat das Wesentliche nicht aufgeschrieben, nämlich was er damit eigentlich meint.
Ja.
Aber das nur am Rande. Das sind, also diese Irritationen, von denen ich eben sprach, brauchen wir, glaube ich, damit Dinge freigesetzt werden, also fluides Zeug im Hirn, was dann auf andere Momente trifft. Und auf einmal etwas ergibt. Also auf einmal treffen 2, 3 oder vielleicht auch 80.000 Dinge zusammen durch Zufall, die diesen Gedanken, diesen Heureka-Moment auslösen. Und man kann dafür etwas tun.
Ja.
Ne? Also man kann, für mich ist zum Beispiel, wenn ich zu Vorträgen gehe, dummerweise nach 5 bis 10 Minuten spätestens höre ich gar nicht mehr zu, sondern das, was ich höre oder das, was ich sehe an Zeichnungen an der Wand, wenn jemand eine Präsentation macht, löst meistens irgendetwas in mir aus und dann fange ich an, meine Ideen weiter zu entwickeln.
Ja, das ist natürlich eigentlich genau das, was man möchte, ne?
Ja, ich weiß nicht, ob der Vortragende oder die Vortragende, in dem man wirklich möchte, dass ich so abgelenkt bin.
Aber für dich ist es doch perfekt.
Für mich ist das super, klar.
Aber das finde ich spannend, weil... du hast ja auch schon so das Thema Kreativmethoden angelegt und da könnten wir jetzt auch mal so ein bisschen wieder in die, wir haben uns jetzt ja sehr philosophisch dem Thema angenähert, jetzt könnten wir so langsam in die, genau, wie kann ich denn jetzt eigentlich Ideen haben? Weil du schreibst ja auch in deinen Thesen, dass Ideen ja schon so ein bisschen die Währung unserer Zeit sind, also sehr wichtig sind. Mhm. Ich glaube, leuchtet ja auch jedem ein, wir brauchen ja irgendwie Ideen, um gewisse Probleme zu lösen, das haben wir ja schon besprochen. Und mein Gefühl ist gerade bei Kreativtechniken, wir sind jetzt hier gerade in Berlin, das ist hier auch ein sehr großes Ding, hier sind ja sehr viele selbsternannte Kreative, in Hamburg genauso und auch in anderen Städten natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass so Kreativ- und Reflexionstechniken teilweise auch eigentlich nur noch Gewohnheiten sind. Also dass wir sozusagen eine Methode anwenden, von der wir glauben, wir machen jetzt ein Brainstorming, aber eigentlich machen wir es gar nicht mehr, Brainstorming ist jetzt auch schon eine sehr veraltete, ne? Aber eigentlich... machen wir eben nicht mehr das, wo du jetzt gerade sagst, dass da Ideen herkommen, in denen wir uns nämlich wirklich irritieren, sondern eigentlich sind das Dinge, mit denen wir uns halt auch sehr wohl fühlen, die wir eigentlich schon sehr gut können. Ist das, also glaubst du, dass das ein Problem ist, was häufig auftritt? Das ist jetzt so mein persönliches Empfinden, dass das schnell passiert.
Ja, auch das ist eine gute Frage.
Danke.
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das Fatale ist, dass das Heilsversprechen, was in diesen Kreativtechniken mittransportiert wird. Mhm. Mit der Digitalisierung ist dieser Boom entstanden, dass wir Ideen brauchen. Oder Digitalisierung brachte es mit sich, dass man ständig was Neues entwickelt hat. Irgendwann schwappte das über auch in den analogen Bereich und überall sind Ideen gefragt, weil wir plötzlich gelernt haben, Industrialisierung vorher war, es gibt Maschinen, die können etwas und wir hatten viel Ruhe und die Maschinen arbeiteten. Also, um das mal so verkürzt darzustellen.
Ja.
Heute ist es so, wir leben, Ideen sind zur Währung geworden und zwar zur wesentlichen Währung geworden. Und das ist so ein bisschen wie beim Goldrausch. Es gibt die, die losziehen und Gold schürfen und es gibt die, die schwer Geld verdienen, indem sie die Schaufeln verkaufen.
Mhm.
Und jedes Buch über Kreativtechniken ist eine Schaufel. Wir brauchen sie, aber die Schaufel an sich ist noch nicht das Gold.
Okay, verstehe.
Und das Gold zu finden, da bedarf es dann mehr oder anderes oder Durchhaltevermögen oder ich weiß nicht was alles. Also das ist, Ideen zu haben, ist nicht einfach. Und die Technik an sich ist nicht kein Garant, sondern was hilft, ist, sich zu beschäftigen. Also es gibt so ein Standard-Credo in meinen Vorlesungen, weil ich gesehen habe, dass viele Studierende da sitzen und warten auf die gute Idee. Wenn ich warte und nichts tue, werde ich keine gute Idee haben. Man kann es auch anders sagen. Ich begrüße die gerne mit den Worten, ihr wollt die Welt verändern, dann müsst ihr euch für die Welt interessieren. Alles aufsaugen, rausgehen, gucken, lesen, unterhalten. Jede Information, alles, was irgendwie, ich kann mir nicht alles merken. Es fließt durch. Aber ich schaffe es über solche Wege, Zeug in mein Hirn zu laden, und habe, ich glaube, die Hoffnung ist dann größer, dass sich irgendwelche Synapsen irgendwann treffen und dass etwas passiert.
Witzig, genau den Gedanken hatte ich auch gerade. Ich stelle mir das immer so vor, dass so unsere Gedanken und Handlungen, wir haben ja so bestimmte Bahnen im Kopf und da schnellt das so durch und ich kann sozusagen mit dem, was ich so mache und womit ich mich dann bewusst beschäftige, diese Bahn so ein bisschen neu lenken und dann habe ich vielleicht mal die Hoffnung, dass so ein Blitz mal so in eine andere Richtung geht.
Ja.
Ja.
Und das ist, die Techniken können dabei helfen, Menschen, die ich beschäftige mich jetzt viel mit dem Zeug und gehe vielleicht anders daran, aber grundsätzlich sind wir ja alle, auch ich, Kinder unserer Gewohnheiten.
Ja.
Und im Job sind wir das auch.
Ja.
Wir erlernen Dinge und dann machen wir sie immer so. Und es ist nicht einfach, sich selbst permanent auch dort in Frage zu stellen. Und natürlich ist es gut, wenn ich mit solchen Kreativtechniken da rangehe, die mich erstmal so ein bisschen aus meinem gewohnten gedanklichen Umfeld auch rausholen. Und Techniken einsetze, die plötzlich wie diese Rollen, ich gehe mal gedanklich in die Rolle eines anderen Menschen, einer anderen Funktion. Und schon kriege ich einen anderen Blick auf die gleiche Materie.
Ja.
Natürlich hilft das.
Ja.
Ja, also das erweitert den Raum. Nur, ich habe ja nur dann einen anderen Blick auf die Materie, wenn da überhaupt Materie ist.
Ja, genau. Und das heißt, ich muss mich mit der beschäftigen.
Genau.
Vielleicht ein Beispiel, wo ich jetzt gerade bei mir selber so dran denken muss. Ich studiere ja auch und ich sehr technisch, also auch viel programmieren und so. Und dann hat man eben oft dieses Problem, wie mache ich das jetzt? Also genau das, was wir vorhin besprochen haben, irgendwie einen Grund. Ich muss irgendeine Software, irgendeinen Algorithmus mir überlegen. Dann sitze ich da und dann fange ich irgendwie an, was auszuprobieren und habe eigentlich gar nicht so richtig einen Plan und dann recherchiere ich ein bisschen bla 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 und dann komme ich nicht wirklich drauf. Und ich merke ganz oft, ich lade dann meinen Kopf so voll und dann weiß ich aber schon, heute wirst du nicht mehr drauf kommen. Du bist jetzt schon so blöd in dem Thema, lass es dann ruhen, mach irgendwas anderes und am nächsten Tag setze ich mich dann ran und dann merke ich, da hat sich irgendwas verändert. Auf einmal kommt diese Idee dann halt ganz von alleine. Das würde ja genau das so ein bisschen widerspiegeln, ne?
Ja, also das ist keine Garantie.
Nee, das passiert
das
auch nicht immer.
Auch.
Ja, aber es ist wahrscheinlicher, dass es so passiert, habe ich gemerkt.
Genau, und was wir dort auf so einem Weg ertragen lernen müssen, ist, ich lese, ich suche, ich werde so ein bisschen hysterisch, weil mir plötzlich einfällt, es gibt noch viel mehr andere Sachen, Websites, wo ich suchen könnte, Bücher, oh Gott, da ist noch eine Information. Und dann hat man seine komischen Strategien und liest einen Comic zwischendurch oder macht irgendetwas, um wieder aus dieser Nummer rauszukommen, aus dieser Hysterie. Denken tut weh. Denken ist so ein Prozess, also nicht auf eine Idee zu kommen und nicht zu wissen, wie nähere ich mich ihr und dummes Zeug zu lesen, vermeintlich dummes Zeug, sind alles Dinge, die notwendig sind, um diesen Zustand herzustellen.
Ja.
Um genau das herzustellen, von dem du gerade gesprochen hast, am nächsten Tag vielleicht in so einen Flow zu kommen, in so eine Leichtigkeit zu kommen. Und es gibt enorm viele Vermeidungsstrategien auf dem Weg dahin, nämlich genau diese Anstrengung und den Schmerz beim Denken zu vermeiden.
Ja.
Das bringt mich nicht auf den Weg der guten Idee.
Um da vielleicht so ein bisschen in so ein Gleichgewicht zu kommen, weil das ist jetzt natürlich, also man könnte sich jetzt da vorstellen, okay, ich mache das immer, ich hinterfrage immer alles, ich ertrage immer den Schmerz. Kann man, glaube ich, machen, aber ich glaube, dann hat man nicht das allerschönste Leben, könnte ich mir vorstellen. Also da haben wir auch schon gesagt, wir brauchen Gewohnheiten und so. Vielleicht ist es da auch eine auch nie erfolgsversprechende, vielleicht sogar dem Erfolg ein bisschen abträgliche Lösung, zu sagen, ich konzentriere das auf Momente. Also ich meine, nicht, deswegen haben wir ja sowas wie Arbeitszeiten, dass wir sagen, natürlich nimmt man Dinge irgendwie immer mit, aber gerade so diesen hinterfragenden Teil, diesen ich stelle alles wieder in Frage, was ja auch ein sehr anstrengender Prozess ist, das kann ja auch ein bisschen Angst machen, dass man das vielleicht auf Momente legt. Also ich, keine Ahnung, jetzt nehme ich mir hier 2 Stunden und dann mache ich mal den Descartes, weil ich habe gerade einen Philosophen, da sehr prekär, aber und stelle mir alles in Frage, was ich denke, was ich tue und so, aber nach 2 Stunden höre ich damit halt auch wieder auf, weil sonst werde ich irgendwie blöd. Also
natürlich, also das ist das finde ich ist vollkommen richtig, aber wesentlich ist ja überhaupt erstmal anzufangen.
Ja.
Also und auch zu verstehen, dass das merke ich bei den Studierenden sehr häufig, dass es gibt so eine Angst, über eine Idee zu sprechen, weil sie ja erstmal noch nur im Kopf ist und man kann sie ja erst zur Diskussion stellen, wenn sie fertig ist. Also als ob das Leben immer dann Bedeutung hat, wenn Dinge zu Ende gebracht sind.
Ja, das glaube ich.
Der spannende Moment ist der Anfang. Also wenn ich eine Idee so weit durchdacht habe, dass ich sie umsetzen kann, dann ist es Umsetzung.
Ja.
Vorher ist es spannend.
Ja.
Und das ist auch so ein schwieriger Akt, die Leute da abzuholen und zu sagen, fang an und red einfach. Es gibt keine doofen Ideen. Es gibt einfach nur das, was du gerade im Kopf hast.
Ja.
Lass es raus, stell es zur Diskussion, weil jede Diskussion, die du darüber führst, ist eine Diskussion, die dich weiterbringt. Du bekommst Antworten, du bekommst Ideen von anderen, du bekommst ganz, ganz viel. Keiner zwingt dich, das zu verwerten. Aber wenn du es nicht tust, hast du keine Chance, so viel Zeug zu hören. Also deswegen ist so ganz.
Ja,
aber
nee,
dieses, solche Hacklabs veranstalte ich ja gerne. Also und da ist mir ganz egal, an welchem Entwicklungspunkt jemand mit seiner Idee ist. Das zählt nicht, das ist egal, wirklich. Es geht einfach darum, hau sie raus und frag die anderen oder lass in der Diskussion sehen, was noch alles passiert.
Ja.
In kurzer Zeit reicher werden.
Und in dem Moment, wo ich meine Idee versuche zu erklären, also auch wenn eine Frage kommt oder jemand sagt, das sehe ich anders und ich versuche es nochmal vielleicht auch ihn davon zu überzeugen, nehme ich ja automatisch die Perspektive von jemand anders ein und versuche mich in dessen Frage reinzudenken und dann wären wir ja wieder genau bei diesem Perspektivwechsel und der schärft ja so eine Idee dann eigentlich auch nochmal, ne?
Ja, absolut. Also jeder Widerspruch geht ja sozusagen, also regt mein Hirn an.
Ja.
In ganz vielen Hinsichten. Also das eine ist der Widerspruch, löst etwas auf, gedanklich aus, dass ich denke, stimmt das nicht? Also die Logik meiner Idee wird überprüft oder ich überprüfe sie. Das nächste ist, wenn ich einen Widerspruch bekomme, dass ich merke, okay, ich habe mich vielleicht falsch erklärt. Das heißt, die Kommunikation meiner Idee muss ich schärfen. Ich muss sie besser erklären. Und wenn ich sie besser erkläre, verstehe ich sie selber auch wieder besser.
Ja.
Also nur wenn ich die Bälle in der Luft halte und anderen zeige und damit spiele und eben eine Reaktion bekomme, gewinne ich einen unendlichen Reichtum an Möglichkeiten.
Ja, ich weiß gar nicht, also ich hatte mal eine Folge mit einem Matheprofessor, auch hier, und der hat mir danach, glaube ich, das war von Leibniz, war der nicht auch Mathematiker? Ich glaube schon. Und der hat so einen ganzen Text dazu geschrieben, so dieses, wenn man jemandem etwas erklärt und es dabei dann erst selber versteht. Und das...
Na, es gibt heute habe ich es mit Namen, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, Heinrich von Kleist.
Kleist, dankeschön, genau, wow, habe ich ja richtig durcheinander gebracht, aber genau, stimmt, diesen Text hat er mir geschickt.
Wunderbar, also kann ich auch nur jedem empfehlen, als es sind ein paar Seiten, ein kurzer Aufsatz zu lesen, und es geht wirklich um die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, das hilft.
Ja, ja, also das nichts anderes mache ich in diesem Podcast, ne? Also das ist genau sehr gut. einen Gedanken hatte ich gerade noch, und zwar sagst du ja, Ideen sind die Währung unserer Zeit und wir brauchen Ideen. Was wäre denn jetzt, wenn wir, also rein hypothetisch natürlich nur, aber wenn wir einfach mal damit aufhören würden, Ideen zu haben? Mal so ein kleines Gedankenexperiment. Was würde dann denn passieren, wenn wir jetzt alle keine Ideen mehr haben könnten? Das Ideenzentrum im Gehirn wird rausgebrannt oder so, weiß ich nicht. Und es geht einfach nicht mehr. Was glaubst du, wie würde sich das alles hier entwickeln?
Das ist eine schöne Frage, sich zu überlegen, wie sieht die Welt aus, wenn sich nichts mehr bewegt? Also wenn wir sie nicht weiterentwickeln. Mhm. Wir würden ganz schnell unsere Ressourcen aufbrauchen. Mhm. Und sterben, weil wir keine Ideen haben, wie wir dann weiter überleben, weil wir es gar nicht mehr wissen.
Stimmt. Also, ja,
nehme ich an.
Ja, also zumindest in dem Moment, wo sich die äußeren Umstände wieder ändern. Ne? Also wenn die alle gleich bleiben würden, könnte man ja sagen, okay, dann ist es so ein in sich geschlossenes System. Aber du hast recht, das funktioniert natürlich nicht, weil das System, was wir gerade haben, würde ja dann...
Also die Natur würde überleben, wir nicht.
Ja.
Die Natur braucht uns nicht.
Ja. Vielleicht auch müßig, ne? Weil Menschen haben Tiere Ideen? Gibt es dazu Forschung?
Also die Neurowissenschaften und die Kognitionswissenschaften werden sich mit Sicherheit damit beschäftigen. Mhm. Wir sprechen ja manchmal von intelligenten Tieren. Mhm. Jetzt Delfine oder Kraken, diese Fußballvorhersage-Krake oder so. Ja. Also Kraken sind ja die Oktopus, ne?
Ja,
die,
genau.
Was Tiere, denke ich, nicht machen, sind Kausalketten bilden. Also machen oder nicht machen, funktioniert oder nicht funktioniert, aber nicht daraus sozusagen den nächsten Entwicklungsschritt zwingend ableiten.
Ja, ich habe gerade so im Kopf, also ich habe letztens meiner Hündin ein Leckerli unter einen Becher getan und die hat keine Kausalketten gebildet. Ja. Die hat einfach so lange dagegen gedotzt, bis der irgendwann umgefallen ist, und dann habe ich ihr das nochmal gemacht und dann hat sie wieder so lange dagegen. Also sie hat nicht verstanden, ach so, ich kann diesen Becher, genau das, was du sagst, sie hat nicht verstanden, wenn ich das mache, passiert das, also mache ich das jetzt auch. Mhm. Da hatte sie keine Idee zu. Das war einfach so typisch Trial and Error. Und bei denen, glaube ich, schleift sich dann das richtige Verhalten so durch so ein Belohnungssystem einfach so kontinuierlich ein. Also das kennt man ja von Menschen auch, ne? Also so ein Stabhochspringer, der schleift das ja auch so in sein Hirn, was er da machen muss. Aber ja, also ich glaube, viel Idee ist dann nicht.
Nee, das ist eine Erfahrung. Ja. Also und es gibt sicherlich Tiere, die, also ich weiß nicht, ob man bei Tieren jetzt davon Erfahrung spricht, aber die gelernt haben, bei Raben weiß man das ja auch. Also, ne, oder ich meine, jetzt weiß ich nicht, wie der Rabe auf die Idee kommt, dass wenn er ein Stöckchen in den Schnabel nimmt und damit popelt, aber was er ja nicht macht, ist sozusagen eine eigene Idee entwickeln, um dieses Popeln mit dem Stöckchen auch sein zu lassen. Also darüber hinaus geht ja kein Schritt weiter.
Ja. Ja, stimmt. Er probiert Dinge aus und merkt, ah, das funktioniert, und dann bleibt er dabei. Ja. Solange, bis das nicht mehr funktioniert, und dann probiert er wahrscheinlich neue Sachen aus.
Ja.
Ja, also sehr spannend. Ich habe gerade mal so ein bisschen auf die Uhr geguckt. Wir müssen langsam mal in den abschließenden Teil übergehen. Wir sprechen schon seit fast einer Stunde.
Super.
Ja, es macht auch echt viel Spaß. Also das ist wirklich ein ganz spannendes Thema. Aber jetzt gehen wir mal auf eine bisschen geistig niedrigere Ebene. Und zwar zu unseren Podcast-Kategorien. Davon haben wir zwei Stück. Und die erste Frage, ich weiß nicht, ob du das viel machst, aber was war das Letzte, was du dir so ergoogelt oder in irgendeiner anderen Suchmaschine ersucht hast im Internet, wo du sozusagen rausfinden musstest, wie geht etwas, wie funktioniert etwas?
Okay, also ich habe heute Morgen die Adresse hier vom Haus gesucht und bin auf die Karte gegangen und habe mir angeguckt, welche Strecke ich mit dem Rad fahren muss.
Okay, stimmt. Und machst du das manchmal auch, um Dinge zu verstehen? Also wenn du irgendwie mit irgendwas Neuem konfrontiert wirst, ist das schon so ein Ding, dass du dann einfach anfängst zu suchen, oder hast du da...
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein wahnsinnig schöner und leichter Zugang. Mhm. Und ich höre immer meine eigenen Warnrufe, die ich auch in der Forschung dann ausstoße oder in Studierenden gegenüber. Seite 1 bei Google ist nicht zwingend die Wirklichkeit der Welt und die Wahrheit.
Ja. Ja.
Und man entwickelt dann ja auch eigene Suchmechanismen, anders zu suchen und in Begriffsvariationen zu suchen und dies und jenes. Aber natürlich suche ich ganz, ganz viel online.
Ja. Ja, ich habe auch gerade überlegt, was das letzte war, was ich so gegoogelt habe. Ist jetzt auch nicht sonderlich spannend. Ich habe gestern Abend, war ich noch essen und dann habe ich irgendwie über ein Auto habe ich recherchiert. Der hat eben auch für diese Perry Rhodan oder Rodan, ist ja eine deutsche Serie, Romane mal was geschrieben. Und ich habe das schon mal so irgendwann so mitbekommen, aber ich bin da nie so richtig reingetaucht. Dann habe ich mal versucht, so ein bisschen zu verstehen, was ist das? Ist das so eine Fortsetzungsreihe von so Science Fiction? Ich habe mittlerweile über 3000 Ausgaben oder so für nur eine der Reihen. Also, und habe mal so ein bisschen versucht, so welche Serien gibt's da? Und wenn man da jetzt einsteigen wollen würde, was mir, glaube ich, zu anstrengend ist, aber wo würde man dann einsteigen? Das war, glaube ich, so meine letzte Google-Suche, die ich dann gestern Abend im Restaurant gemacht habe. Also ich war alleine essen, das muss man dazu sagen.
Ach so,
das
ist
ein bisschen
das
sehr unhöflich. Nee, ich bin ja gerade hier in Berlin nur sozusagen zu Besuch und dann war ich gestern Abend alleine essen und dann kann man auch mal googeln.
Doch, also mir fällt gerade ein, ich habe tatsächlich gestern nochmal versucht rauszukriegen oder zu verstehen in der Mythologie, ob Loki Thors Halbbruder ist oder doch nicht. Und ich glaube, er ist nicht der Halbbruder, sondern er ist nur auch irgendwie
adoptiert,
adoptiert oder
Asgard. Schön. Er ist, glaube ich, da gibt es verschiedene Versionen. Ich glaube, ich habe mich damit irgendwann nämlich auch mal auseinandergesetzt. Ich glaube, entweder ist es so, dass Odin, also der Vater ja auch von Thor.
Nee, eben nicht. Ich meine, das wäre Wotan.
Bist du sicher?
Ich weiß es nicht.
Ich auch nicht, aber
ich bin auch da überhaupt nicht sattelfest.
Also seine Mutter ist auf jeden Fall eine Riesin, die haben ja diese Eisriesen da in der, das weiß ich, aber ich weiß nicht, ob Odin mit dieser Eisriesin angebandelt hat oder ob das so eine Adoptionsgeschichte ist. Mhm. Ja, okay, also sind wir der Lösung eigentlich gar nicht näher gekommen.
Aber sowas liebe ich. Das muss ich echt sagen, liebe ich, wenn mir solche Ideen in den Kopf kommen, das zu recherchieren und mich dann treiben zu lassen.
Ja.
Und wirklich treiben zu lassen.
Wikipedia ist da großartig, weil du kannst ja von einem auf den nächsten.
Super.
Und dann, es gibt tatsächlich auch Leute, die Content in die Richtung machen, dass sie sagen, ich versuche innerhalb von 10 Sekunden von, weiß ich nicht, Stuhlbein zu Adolf Hitler zu kommen und versuche mich sozusagen durch diese Links dahin zu navigieren. Und es geht fast immer. Also das müsste man wahrscheinlich auch mal erforschen, wie viel Verknüpfung man vom einen Wikipedia-Artikel mindestens zum anderen braucht. Es gibt doch dieses Modell, wo man sagt, statistisch gesehen oder vielleicht sogar gar nicht nur statistisch gesehen, braucht es von jedem Menschen, glaube ich, Minimum oder sechs Verbindungen, um dann eigentlich jeden anderen Menschen auf der Welt zu finden. Also bei 6 Ecken kenne ich Obama.
Ja.
Laut dieser Theorie. Okay, spannend, ja. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Und zwar, das ist die Empfehlung der Woche. Weil ich habe ja so viele unterschiedliche Gäste hier und irgendwie wäre es schade, nicht so ein bisschen einzuholen, was die gerade so begeistert. Und das heißt, gibt es irgendwas, was du unseren HörerInnen empfehlen möchtest? Das kann jetzt wirklich alles sein, ne? Bücher, Filme, Serien, Spiele, Gedanken, Personen, Tätigkeiten.
Eine Empfehlung. Also bei dem heutigen Wetter in Berlin kann ich nur empfehlen, rauszugehen.
Ja.
Es ist strahlender Sonnenschein.
Sehr schön, tatsächlich, ja.
Und vielleicht ist es eine ganz schöne Empfehlung, tatsächlich mal zu sagen, einmal am Tag sich zu überlegen, wenn man irgendetwas gerade macht, ist das eine Gewohnheit und könnte ich das anders machen und würde das besser oder schneller oder schöner gehen.
Mhm.
Also um sich so ein bisschen mal bei seinen eigenen Gewohnheiten zu ertappen.
Mhm.
Nicht Erfahrungen, sondern Gewohnheiten, die man in Frage stellen kann, weil ich glaube tatsächlich, dass da mit der größte Fundus an Ideen liegt.
Ja, das glaube ich auch. Das finde ich eine schöne Empfehlung. Wäre ja fast schon schön, wenn das dann wiederum zur Gewohnheit wird, ne?
Ja, also wenn man dann immer noch weiß, warum man das eigentlich macht, schon, klar.
Aber vielleicht sollte man dann diese Gewohnheit hin und wieder auch mal hinterfragen.
Auf jeden Fall.
Ja, aber das finde ich schön. Ich glaube, meine Empfehlung ist dann tatsächlich, weil ich es gerade gesagt habe, ab und zu mal macht es mal Spaß, alleine essen zu gehen.
Mhm.
Mache ich sonst nie, also sonst irgendwie immer zu zweit oder mit Freunden oder mit meiner Freundin, aber war jetzt halt hier notgedrungen so und einfach mal sich alleine in ein Restaurant zu setzen und dann auch mal jetzt, also ich habe dann auch mal was gegoogelt, aber ich versuche dann auch schon bewusst mal das Handy irgendwie aus der Hand zu legen und jetzt auch nicht zu lesen, weil man hört ja dann die Gespräche drumherum und das ist teilweise so absurd, weil die Leute, fast schon ein bisschen voyeuristisch, aber die Leute haben ja nicht auf dem Schirm, dass du denen gerade so zuhörst. Das heißt, die
erzählen dann schon auch echt manchmal spannende Dinge. Und das, ich hatte das jetzt zwei Abende, ich bin jetzt seit 4 Tagen hier. Und am ersten Abend, das war irgendwie eine ältere Dame mit einem sehr jungen Wiener. Mhm. Und das hatte so einen leichten Ziehsohn-Charakter. Ich weiß nicht, das ist auch sehr so ein fast schon so ein Romanbild, ne? Mhm. So die ältere, gut betuchte Dame, die sich dann so als soziales Projekt da irgendwie so einen Jüngling ranholt und dem so ein bisschen das Leben erklärt. Und so wirkte das. Das war ganz absurd. Also über Goldpreise hin zu Reisen und Dating und wie man günstig Urlaub macht. Also ganz absurd. Und das kann ich echt empfehlen. Das macht manchmal Spaß.
Das glaube ich sofort. Das ist etwas, also was ich, aber das macht man, glaube ich, nur in anderen Städten, nicht in, weil es so komisch ist in der eigenen Stadt. Aber ich kenne das ganz gut. Und was ich da auch kenne, ist dieser Moment der Selbstbeobachtung, dass ich mir überlege, was denken die jetzt eigentlich alle, wer ich bin?
Mhm.
Also welches Bild gebe ich
ab? Genau, wirklich gerade traurig, dass ich hier alleine sitze? Oder denken die, wow, das ist ja, scheint ja jemand sehr mit sich im Reinen zu sein, dass er da einfach sitzen kann oder sie. Ja, total. Stimmt, zu Hause würde ich das auch nicht machen, weil da hat man ja auch die Menschen, mit denen man dann essen gehen kann. Da hat man ja seine Familie, seine Freunde. Aber genau, in einer anderen Stadt ist man ja oft dann tatsächlich auch mal mehr oder weniger alleine, selbst wenn man mal so ein paar Leute kennt. Aber das finde ich schön. Ich mag auch dieses, wenn man mal in einer anderen Stadt ist, so für ein paar Tage so den Vibe mal so zu übernehmen, und dann ist man auch einfach mal so ein ganz anderer Mensch als zu Hause. Also dann stromert man nochmal so durch die Gegend, was man zu Hause einfach nicht mehr so viel macht.
Und auch das ist ein schöner Bruch, ne? Also ein schöner Bruch mit dem Gewohnten. Und man lernt, also so wie du das auch darstellst, man lernt jetzt ja nicht nur durch, weil man mal zuhört, sondern man lernt plötzlich auch viel über sich selbst.
Ja.
Was man vorher nicht so hatte, weil man in Gesellschaft unterwegs war. Wie verhalte ich mich da? Bedrückt mich das jetzt oder ist das komisch oder gehe ich jetzt schneller raus oder was macht es mit mir?
Selbstbild habe ich auf einmal von mir, wenn hier niemand ist, der mich schon kennt. Das finde ich dann auch immer ganz spannend. Also wie fühle ich mich jetzt gerade? Bin ich jetzt hier gerade eher der Kosmopolit oder der ich versuche heute aber auch sehr schlau zu klingen, das ist mir schon fast unangenehm. Vielleicht ist es der Doktortitel, der mich ein bisschen einschüchtert.
Super. Ich habe mein Ziel erreicht.
Sehr gut. Nee, aber also bin ich jetzt jemand, der so total urban unterwegs ist oder bin ich irgendwie ein Eigenbrötler? Also was ist so mein Selbstbild? Wie trete ich jetzt auf? Wie möchte ich jetzt gerade gesehen werden? Ist auch mal ganz spannend, weil das fragt man sich zu Hause ja tatsächlich nicht so oft. Da ist man ja eigentlich dann ziemlich so in seinem Ding drin. Aber auch da macht es manchmal Spaß, das mal wieder zu hinterfragen. Das stimmt. Und mal zu, also mal was zu machen, was man sonst halt nicht macht, ne?
Das bringt mich gerade nur ganz kurz auf eine Geschichte von einem guten Freund, der neulich nochmal erzählte, der auch viel in der Schweiz arbeitet und war dort notgedrungen dann auch abends alleine essen, kam spät an, geht ins Restaurant, war schon sehr leer. Eine Person saß irgendwann nur da und er aß schnell noch etwas und verlangte die Rechnung und bekam dann gesagt, sie sind eingeladen worden.
Oh.
Und es war, wie von wem, ja, da hinten sitzt ein Herr, auch alleine am Tisch, der hat sie eingeladen. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, danke, aber eigentlich, ich will das nicht. Und dieser Mensch sagte, sie sahen so bedürftig aus.
Oh.
Und warum auch immer er jetzt bedürftig ausgesehen hat, aber ich fand, ja, er ist konfrontiert worden mit einem Bild von sich, was er noch nie so gehabt hat. Mhm. Also er ist kein abgerissener Mensch oder so, aber aus irgendeinem Grund strahlte diese Bedürftigkeit daraus. Und ich fand es eigentlich auch eine ganz warmherzige Geschichte.
Ja, total. Es ist eigentlich total schön zu sehen. Irgendwie sieht da jemand aus, als könnte ihm das gut tun, wenn ich ihn jetzt auf ein Essen einlade. Ja. Also wahrscheinlich auch bedürftig gar nicht jetzt im finanziellen Sinne gemeint, sondern vielleicht auch einfach so ein bisschen so wohlwollende Aufmerksamkeit. Da fällt mir auch noch eine Geschichte ein. Ich bin ziemlich schlecht darin, meinen Pfand rechtzeitig wegzubringen. Also das heißt, ich mache das dann, ich sage jetzt nicht in welcher Frequenz, aber in einer etwas zu niedrigen Frequenz und dann immer oft in rauen Mengen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war ich dann im Supermarkt und stand an diesem Pfandautomaten und hatte wirklich 3 sehr volle Tüten dabei. Und dann kam so ein Typ zu mir und meinte, hier, willst du die sonst auch noch haben? So, ich dachte, oh Gott, wirklich jetzt wie jemand, der das braucht. Also man ist ja nicht verwerflich, ne? Aber ich dachte, oh, das ist auch ein neues Bild von mir, ne? Dass ich jetzt scheinbar wie jemand wirke, der das nicht nur macht, weil er faul ist, sondern weil er den Pfand sammeln muss.
Ja, aber ist doch spannend, welche Bilder man provoziert und spätestens dann sich mal zu überlegen, okay, wie sehe ich eigentlich andere? Ja. Also welche gewohnten Blicke werfe ich auf andere?
Ja, da tappe ich mich ganz oft bei. Ne? Also, dass man irgendwie jemanden ganz schnell in irgendeine politische Richtung einordnet, wenn man ihn nur sieht. Also da bin ich nicht ganz so extrem. Ich kenne Leute, die da für meinen Geschmack viel zu extrem sind. Weil, ne, also dieses klassische Camp David-Jacke, Segelschuhe, AfD, warum? Also muss ja nicht so sein, ne? Vielleicht mag auch einfach nur jemand Camp David.
Ja, muss nicht so sein. Das ist, also um das noch zu ergänzen, das hat tatsächlich, Corona hat bei mir ganz, ganz viel in dieser Beziehung auch bewirkt. Um die Ecke, dort wo ich wohne, sind Cafés und wir durften ja nun alle nicht rein und die hatten dann ihren Kaffee to go und man stand also oder auf der Straße oder da stehen so ein paar Bänke und setzte sich halt draußen hin. Und weil es nicht die Situation war, die gegebene Situation, ich sitze im Café an einem Tisch und sitze alleine da, man redet ja auch nicht zwingend immer mit anderen im Café. Auf einmal dort auf der Straße war es eine völlig andere Situation. Und es hatte sich irgendwann im letzten Jahr ganz schnell eingebürgert, dass immer wieder ganz viele Leute mittags oder morgens oder auch nachmittags dort waren. Und ich bin mit so vielen Menschen ins Gespräch gekommen, mit denen ich sonst nicht geredet hätte, weil die Regel ist oder die Gewohnheit ist im Café, am Tischchen, selbst wenn sich jemand hinsetzt, man redet nicht miteinander. Und habe wunderbare Menschen kennengelernt, habe Leute kennengelernt, von denen ich vorher nicht gesagt hätte, aber wo ich im Nachhinein merkte, okay, die hast du nicht kennengelernt, weil sie scheinbar nicht in dein Lebenskonzept passen. Und da ist meine Welt echt bunter geworden.
Ja.
Da ist eine Vielfalt entstanden, die, ich kann nur versuchen, das aufrechtzuerhalten.
Ja, ich meine, das ist auch wieder schwierig, ne? Also man, diese Schubladen, die man sich so im Kopf macht, das sind ja oft Gewohnheiten, die wir ja auch aus einem gewissen Grund entwickeln. Das hilft uns ja auch total, mit Überforderung klarzukommen. Wenn man jetzt in die Evolution guckt, hatte das ja auch mal einen recht erheblichen Vorteil. Also wenn ich den Säbelzahntiger relativ schnell als einen identifiziere, sind meine Überlebenschancen etwas höher.
Klar.
Aber das stimmt. Also Corona hat natürlich, dadurch, dass ja die Umstände sich so rapide geändert haben, hat es ja eigentlich also fast alle Gewohnheiten, die wir so aufgebaut hatten, durchbrochen. Aber ich finde, da hat man auch total gemerkt, wie gut oder wie wichtig Gewohnheiten auf der einen Seite auch sind. Man aber auch, finde ich, also ich habe auch bei mir an manchen Gewohnheiten gemerkt, wie schädlich die eigentlich waren. Dass es halt einfach, es waren vielleicht für eine Zeit lang mal gute Strategien, die dann zur Gewohnheit geworden sind, die aber eigentlich schon lange nicht mehr gut für mich waren. Also und also wie viele haben ja dann das Spazierengehen total viel angefangen und solche Geschichten. Und das fand ich schon irgendwie spannend. Also wir brauchen sie auf der einen Seite, aber es macht eben Sinn, sie immer wieder zu hinterfragen, weil sie halt dann doch auch irgendwo, sie haben mal ein Problem gelöst, das nicht mehr da ist.
Ja, das ist, nimm die ganze, also unser Online-Seminar, die ich an Hochschulen mache, jahrelang habe ich versucht durchzusetzen, dass ich öfter Online-Seminare machen kann. Die Technologie war noch gar nicht so gegeben, aber man hätte es auch irgendwie hingekriegt, weil ich der Meinung bin, wir müssen das üben, da liegt viel Potenzial drin. Das ist, wenn Sicherheiten plötzlich verschwinden. Also mir wurde immer gesagt, nee, und das ist so unpersönlich. Also die Argumente dagegen waren immer das Unpersönliche und das ist in der Distanz geht das nicht und dies und jenes. Es war Ängstlichkeit. Auf einmal verändert sich die Angst. Die Angst war nicht mehr, wir sehen uns nicht mehr, Distanz ist nicht gut. Die Angst war, Nähe ist schlecht. Wir müssen mehr in die Distanz gehen. Und auf einmal funktionierte von 0 auf 100, funktionierten diese Online-Seminare.
Ja.
Ja, weil das Angstbild oder das Thema Sicherheit sich vollkommen verkehrt hatte.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, finde ich, hat man es ein wunderbares Beispiel für das eigene Verhalten, für die Gewohnheiten und auch dafür mal eine Offenheit zu entwickeln, Argumenten gegenüber offener zu sein und Dinge auszuprobieren.
Ja.
Das ging doch. Und jetzt merken plötzlich alle, wow, und wir müssen, Reisekosten werden plötzlich geringer bei Unternehmen und, weil wir etwas gelernt haben.
Ja, ja, ich glaube auch, sich dieses bewusst mal in eine völlig neue Umstände zu bringen, bewirkt halt auch immer was im Inneren. Ich meine, letztendlich gehen Leute reisen, ne? Also die das nicht machen wollen, die fahren dann jedes Jahr in denselben Ort und manche wollen ja aber auch immer wieder was Neues sehen. Ich glaube, das hat immer ganz viel damit zu tun, dass man einfach in neuen Umständen ist, was wir ja auch gerade schon mit in einer anderen Stadt sein und so gesagt haben. Ja.
Also Unsicherheit ist wichtig, auch zum Überleben ist klar. Also Sicherheit zu erhalten, Unsicherheit zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist nur die Unsicherheit sozusagen eine Tür auch zum Neuen. Das ist vielleicht noch ein schöner Gedanke, die Paradoxie des Neuen liegt genau da drin. Das Neue ist paradox. Wir wollen das Neue, aber mit Sicherheit soll es funktionieren. Und es darf mich nicht verändern. Und ich möchte mich nicht irgendwie meine Lebensumstände verändern. Ich möchte nur etwas Neues haben. Es funktioniert nicht. Neu ist unsicher, weil ich es nicht weiß.
Aber das Gute ist ja, dass wir eigentlich, also wir haben ja keine Wahl. Also Unsicherheit kommt immer irgendwann. Siehe letztes Jahr, man hatte ja schon das Gefühl, dass wir sehr sicher leben und so. Aber es passieren halt immer wieder Dinge, die uns halt in Unsicherheit, das können wir ja gar nicht abwenden. Das heißt, eigentlich ist es doch ein guter Motor, dass wir auf der einen Seite nach Sicherheit streben, also sie zu bauen. Aber die Unsicherheit kommt immer wieder, also müssen wir wieder neue Sicherheit bauen und dann erreichen wir das Neue. Also wir haben ja gar keine Wahl eigentlich.
Nee, haben wir nicht, aber das, also der Gedanke, dem begegne ich halt in Unternehmen auch oft, im weitesten Sinne, Frau Fischer, Sie als Innovationsexpertin, wir brauchen Innovationen, und wenn meine Gegenfrage ist, sind Sie bereit, sich zu verändern? Nee, wieso sollen wir uns verändern? Wir wollen ja, ja nur was Neues
ja.
haben.
Ja,
also das ist so, es steckt wahnsinnig viel Angst dahinter vor dem Neuen. Aber sozusagen der ökonomische Druck oder auch die ökonomische Gier ist trotz alledem sehr groß. Mhm. Das aber in Einklang zu bringen, den Mut zu entwickeln. Der Satz, nee, das lassen wir mal, aber das geht bei uns nicht. Wir möchten was anderes Neues haben. Der begegnet mir natürlich da wahnsinnig häufig. Und das ist so der sagen wir mal, wie sagt man, so die Achillesferse, ne, die man dann aber auch wirklich erwähnen muss und die muss man auf den Tisch legen und sezieren.
Vielleicht, ich habe gerade eine These im Kopf, vielleicht ist das der Grund, warum wir gerne konsumieren, weil wir damit vermeintlich etwas Neues bekommen, aber keine alten Sicherheiten aufgeben müssen.
Das ist ein guter Gedanke, auf jeden Fall.
Vielleicht möchte ich deswegen ein iPad haben, weil ich muss mich dafür nicht verändern, aber ich krieg was Neues. Ja, müsste man mal nochmal weiter drüber nachdenken.
Ja.
Ja, ey, super spannend. Also ich könnte jetzt auch noch 3 Stunden weiterreden, aber ich glaube, die HörerInnen machen das nicht mit. Wir sind jetzt nämlich schon weit über einer Stunde.
Echt?
Aber es hat wirklich, und das meine ich ganz, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war,
mir auch.
Ja, das freut mich. Hatte ich aber auch
tolle
das Gefühl.
Tolle Fragen, tolle Zusammenfassungen, tolle Sprünge im Weiterdenken.
Dankeschön. Ja, gleichfalls. Also tolle Antworten und tolle Gegenfragen und so. Es war wirklich, wirklich sehr schön. Ich hoffe, wir machen das irgendwann nochmal.
Gerne.
Super, dann nagel ich dich darauf fest und an die HörerInnen natürlich vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn ihr noch Fragen, Feedback, Kritik, Ideen habt zu dem heute Gesagten oder auch zu irgendwas anderem, dann schreibt einfach an techundtrara@netzpiloten.de. Ihr findet uns sonst unter Netzpiloten auf Twitter und Instagram und wenn ihr an techundtrara auf Twitter direkt schreibt, dann landet ihr auch direkt bei mir im Postfach und nicht erst bei der Redaktion. Genau, und steht alles nochmal in den Shownotes, alles heute Erwähnte, was wir irgendwie zitieren, verlinken können, machen wir da. Und dann sage ich vielen Dank, dass du da warst und hoffentlich bis bald.
Ich danke für das tolle Gespräch, Moritz, danke.
Gerne.
Und tschüss an die Hörerinnen und Hörer und alle.
Genau, tschüss, bis tschüss. Nächste Woche dann.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.